Ja, beim Abendmahl, beim Denken an das, was unser Herr für uns getan hat, sind wir beim Kern, beim absoluten Zentrum unseres Lebens, unseres Seins, unserer Existenz. Sein Blut, sein Leiden, sein Sterben, aber auch sein Leben, aufgrund dessen wir heute hier sind, aufgrund dessen wir sagen können, dass wir Kinder Gottes sind. Weil er nicht nur gestorben ist, sondern weil er auferstanden ist und wir mit ihm leben dürfen. Möchte euch mitnehmen in eine Situation, eine fantastische Situation. Aber ich denke, es fällt euch nicht schwer, mir ein bisschen zu folgen, weil es hat ein bisschen was von Urlaubsflair, auch wenn die Urlaubszeit vorbei ist, wie wir ja schon gehört haben. Aber stellt euch vor, ihr bekommt ein Angebot, ihr dürft auf eine einsame Südseeinsel. Diese Insel ist der Inbegriff von karibischer Schönheit. Eine kleine, beschauliche Insel, begrünt mit allen möglichen denkbaren Fruchtbäumen und Beeren und allem, was das Herz begehrt, an südländischer Frucht. Gelegen in einem türkisblauen Meer mit blauem Strand. Eine Süßwasserquelle ist vorhanden, also wirklich der Inbegriff von Schönheit für die, die solche Dinge schön finden. Es gibt natürlich auch einige Nordleute unter uns, die das jederzeit tauschen würden mit der schwedischen Wildnis. Aber stellt euch so eine Insel vor. Und das Angebot lautet, ihr dürft auf diese Insel. Für unbegrenzte Zeit allerdings. Es könnten sogar Jahre daraus werden. Und es gibt nur eine Bedingung. Und die Bedingung lautet, ihr müsst einen Menschen mitnehmen. Ihr müsst einen Menschen mitnehmen. Nicht zwei, nicht mehrere. Ihr dürft auch nicht alleine dahin. Ihr müsst einen Menschen mitnehmen. An sich gesehen, im ersten Augenblick eine leicht zu beantwortende Frage vielleicht. Ich möchte vielleicht an dem Augenblick mal um Handzeichen bitten, der Ehemänner, die nicht zuerst an ihre Ehefrau gedacht haben. Gut, Christian. Sehr gut. Ja, die Frage hat auch was Lustiges. Habe die Frage nicht einfach nur gestellt, weil es lustig ist, sondern in dieser Frage, die ich gestellt habe, gerade an die Ehemänner oder an die Eheleute, ich hätte die Frage auch an die Ehefrauen stellen können, da steckt natürlich ein bisschen Sinn dahinter. Denn die Vorstellung, auf einem einsamen Eiland zu sein, auf unbegrenzte Zeit, in relativer Enge und das nur mit einem Menschen ist, dann kommt die Frage vielleicht oder bekommt die Frage doch vielleicht eine Schwere und eine Tiefe, die anfänglich gar nicht so zu sehen war. Die Frage ist jetzt an dich und an den, wen würdest du mitnehmen? Wen würdest du mitnehmen? Denn diese Frage ist sicherlich nicht, allein schon deswegen nicht so leicht zu beantworten, weil wir als Teil unserer Gesellschaft, unserer westlichen Gesellschaft, uns fällt es nicht mehr leicht, miteinander auszukommen, miteinander zu leben. Es zeigt die vielen Scheidungen, die wir haben in unserem Land. Es zeigt die zunehmende Anzahl von Single-Haushalten. Es zeigt die Idee der Lebensabschnittspartner oder was noch kurzfristiger ist, einfach Freundschaft plus. Wie viele Beziehungen funktionieren auch nur deswegen, selbst bei den scheinbar guten, weil man sich stundenlang nicht sieht? Und ich muss sogar ganz ehrlich sagen, ich brauche gar nicht so abstrakt und weit zu denken, wenn ich mir selbst diese Vorstellung mache, ab morgen dürfte ich, müsste ich 24 Stunden lang zu Hause sein. Nicht, dass ich mich mit meiner Frau nicht gut verstehe, aber ich wüsste wirklich nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich mit meiner Frau plötzlich so aus dem Stegreif heraus 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen wäre. Wen würde ich mitnehmen auf eine einsame Insel, um mit ihm dort Jahre zu verbringen? Auf einer Insel, auf der ihr dann mit diesem Partner reduziert seid, auf euch selbst, auf eure Beziehung. Eine letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ne, angenommen, du hast solch einen Menschen, den du mitnehmen würdest, und du hättest die Möglichkeit, vor der Abreise eine Eigenschaft an diesem Menschen zu verändern, würdest du es tun? Eine Tutschi, ja? Mindestens fünf. Würdest du den Menschen ändern? Gott tut es. Das behaupte ich einfach mal. Gott tut es. Denn seit wir Kinder Gottes sind, ob das bei dir in einem Augenblick geschehen ist, durch eine Entscheidung, durch ein Gebet, was du gesprochen hast, oder ob du hineingewachsen bist, das ist egal. Seit wir Kinder Gottes sind, hat unser Leben ein neues Ziel und einen neuen Sinn. Wobei dieser neue Sinn und das neue Ziel ist gar nicht so neu. Es ist im Grunde genommen nur eine Aufnahme des uralten, ursprünglichen, schöpfungsbedingten Sinnes und Zieles, was Gott uns gegeben hat, aufgrund dessen Gott uns erschaffen hat. Im Grunde genommen haben wir, seit wir Kinder Gottes sind, im Grunde genommen nur den Faden wieder aufgenommen, beziehungsweise Gott hat den alten Faden wieder in unsere Hände hineingelegt. Und dieser neue alte Sinn, dieses neue alte Ziel ist Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, mit dem lebendigen und liebenden Gott. Und diese Gemeinschaft mit ihm, unserem Vater, sie wächst, wenn sie lebendig ist. Sie darf wachsen, sie soll wachsen und sie wird wachsen. Seit dem Augenblick unserer geistlichen Geburt. Berufen von Gott, berufen zur Gemeinschaft mit ihm. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis heute fällt es mir schwer, die Tiefe und die Wucht und die Gewalt und die Größe dieser Berufung wirklich zu begreifen und manchmal sogar anzunehmen. Denn hinter dieser Berufung steht die sehnsüchtige Liebe Gottes zu mir. Die sehnsüchtige Liebe nach mir, seinem Geschöpf. Gott liebt uns mit Hingabe. Seine Liebe ist eine verzehrende Liebe, die selbst vor dem Tod, wie wir eben gefeiert haben, nicht Halt gemacht hat. Und seine Sehnsucht nach mir bewegt ihn. Sie bewegt ihn, alles zu tun, um die Gemeinschaft mit mir, mit uns zu vertiefen. Ich möchte heute Morgen aus dieser Perspektive einen Blick auf einen Bibeltext werfen, der, wie ich finde, genau diese Gedanken auch ausdrückt. Wir finden sie in Epheser 5, Vers 22 bis 27. Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie der Messias die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen, und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Ein Ausschnitt aus einem ja recht bekannten Text, der das Zusammenleben von Ehemann und Ehefrau beschreibt und ihre Verantwortung, die sie zueinander haben. Aber mein Thema heute Morgen ist nicht die Ehe, wohl aber von der Beziehung Braut und Bräutigam. Jesus freut sich auf uns, wie sich ein Bräutigam auf seine Braut freut. Und welchen Preis haben wir heute Morgen gesehen? Welchen Preis war er bereit, dafür zu bezahlen? Was tut er bis auf den heutigen Tag, bis auf diesen heutigen Augenblick, den wir hier erleben, um diese Gemeinschaft mit uns zu erleben? Und das tut er seit dem Augenblick unserer Geburt, seit er uns als Kinder auf seine Arme genommen hat und getragen hat. Und das tut er bis hin zu dem Augenblick, ja nicht bis dass der Tod uns scheidet, sondern, wenn es so sein soll, der Tod als letzte Hürde überwunden ist, zur tiefsten und innigsten Gemeinschaft in Gottes Herrlichkeit. Du und Gott in vollkommener Gemeinschaft. Du und Gott auf dieser einsamen Insel. Nach den Worten von eben über die Liebe Gottes zu uns, sollte uns der Gedanke eigentlich zur Begeisterung aufrufen. Und er sollte Begeisterung und Freude in uns wecken. Allein mit diesem Gott zu sein, in innigster und tiefster Gemeinschaft, gedacht auf einer einsamen Insel. Aber andererseits, wenn wir diesen Gedanken mal wirklich in aller Ruhe auf uns wirken lassen, ganz allein, auf unbestimmte Zeit, mit diesem Gott zusammen zu sein, in engster Gemeinschaft. Nichts und niemand anders. Dann offenbart dieser Gedanke, denke ich schon, wie vertraut wir mit Gott sind. Ob wir uns dieses Inseldasein mit Gott wirklich vorstellen können, aus ganzem Herzen, mit Freude? Kann ich mir das vorstellen mit Gott auf der einsamen Insel? Denn der Himmel ist im Grunde genommen nichts anderes. Der Himmel ist Gott. Und alles andere, was uns im Himmel erwarten wird, und es wird viele Dinge geben, die uns im Himmel erwarten, werden auf eine Art und Weise nichts anderes wie der Ausdruck dieser innigsten Gemeinschaft Gottes mit uns sein. All das, was im Himmel auf uns wartet, wird durchtränkt sein, durchdrungen sein. Und die Basis von allem wird sein, dass wir als seine Kinder Gemeinschaft mit unserem liebenden Vater haben. Im Laufe meines Lebens hatte ich mehrere Male ein Aquarium. Meine Jungs wissen das, weil ich habe da ein bisschen was dran. Und derjenige, der schon mal ein Aquarium oder wegen mir auch eine Voliere, im Moment haben wir sogar eine Voliere zu Hause, wer das schon mal gemacht hat oder wer da auch so eine Ader dafür hat, der weiß, dass es eigentlich eine unbändige Freude ist, sich Gedanken zu machen, wie man es diesen Tieren wirklich schön gestalten kann. Man macht sich vorher schlau, man liest, man gestaltet. Ja, es ist etwas Schöpferisches, was einen da überkommt, wenn man so einen Lebensraum erschafft für diese Tiere. Und wenn man dann alle seine Fantasie und seine Liebe da hineingesetzt hat und dann alles vorbereitet ist und man die Tiere einsetzt und man wirklich sieht, dass es diesen Tieren gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie gesund sind, dann ist das eine Freude, die einen überkommt. Ich kann sagen, dass ich längere Zeit eigentlich gedacht habe, dass der Himmel wie so eine Art Aquarium ist. Ein Raum, ein Refugium, das Gott für uns, für mich vorbereitet hat, dass er eines oder ab und zu besuchen kommt, sich an dem erfreut, wie gut es mir denn im Himmel geht und dass ich mich wirklich daran erfreuen kann, wie so eine Art großes Disneyland, ein Schlaraffenland vielleicht, als Kind noch gedacht, in dem ich mich durch Puddingberge essen kann und aus Cola-Bächen trinken, wie so eine Art artgerechte Haltung im Himmel für uns Menschen. Aber das ist der Himmel nicht. Der Himmel ist auch nicht weit mehr wie das. Der Himmel ist komplett anders. Himmel ist in erster Linie ein Sein, ein Zusammensein. Ein Gedanke, der tatsächlich auch ein bisschen Unbehagen, manchmal sogar ein bisschen Furcht machen kann. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, in 1. Johannes 4, Vers 17, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Jesus, so ist die Botschaft in unserem Text heute Morgen im Epheserbrief, tut alles dafür, damit seine Liebe, damit diese wunderbare, großartige Liebe zum Ziel kommt in unserem und in deinem Leben. Damit du dieser Gemeinschaft mit Gott, die er hier und jetzt schon begonnen und angefangen hat und sich ins Unermessliche noch steigern wird, damit du dich auf diese Gemeinschaft genauso freust und freuen kannst, wie Gott sich auf dich und auf die Gemeinschaft mit dir freut. Ich möchte nochmal Epheser 5 lesen, diesmal aus der Elberfelder Übersetzung, weil da noch einiges deutlich herauskommt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit ihr die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Falten oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Es ist in diesem Text von zwei Dingen die Rede, die Jesus tut, um mit uns jetzt schon Gemeinschaft zu haben und die er tut, damit diese Gemeinschaft immer tiefer und inniger und herzlicher und liebevoller wird. Um uns in eine angstfreie Zweierschaft hineinzubringen, ohne Furcht, Angst oder Vorbehalte. Er gebraucht dazu unter anderem das Bild von einer Braut, von Braut und Bräutigam. Auch wie die Insel ein Bild der Ausschließlichkeit, denn welcher Bräutigam möchte seine Braut schon mit jemandem anderen teilen? Vor kurzem, vor einigen Wochen, waren wir auf einer Hochzeit von Diako. Ihr kennt ihn ja noch, der hat auch schon zweimal bei uns gepredigt. Und der Diako hat geheiratet. Und wir waren auf der Hochzeit und ihr hättet den Diako kaum wiedererkannt im netten Anzug. Aber wie so oft und wie fast immer auf so einer Hochzeit ist der eigentliche Hingucker die Braut. Sie war wunderschön, eine wunderschöne Braut, wunderschön zurechtgemacht. Und die Ausstrahlung von ihr, die Ausstrahlung von Bräuten ist einfach unübertrefflich. Die Ausstrahlung über die Freude dieses Tages. Die Braut, so sagt Jesus in unserem Text, soll einfach das sein, die Gemeinde soll einfach das sein, was sie jetzt schon ist. Sie ist wunderschön und geliebt. Wir sollen das sein, du und ich, wir sollen das sein, dass wir in Gottes Augen schon sind und noch mehr werden sollen. Wunderschön und geliebt. Ich bin froh, bei meiner eigenen Hochzeit tatsächlich der Bräutigam gewesen zu sein, denn ich war schnell fertig. Rasieren, Friseur, Anzug, fertig. Wenn ich sehe, was meine Frau, wenn ich höre, was Bräute alles auf sich nehmen, um bereit zu sein für diesen Tag, schön zu sein für ihren Bräutigam, dann möchte ich im Grunde genommen doch nicht so gerne tauschen. Hier in unserem Text ist von einem Bad die Rede. Einem Bad, um die Braut, um die Gemeinde schön zu machen. Um das abzuwaschen, was, wie der Text sagt, an Falten, an Flecken oder sonstigen unschönen Dingen da ist. Ja, von einem Bad, aber im Grunde genommen ist hier von zwei Bädern die Rede. Das erste Bad ist eins, in dem die meisten von uns schon gebadet haben. Es ist eine einmalige, eine ein für alle Mal geschehene Reinigung. Da heißt es in Vers 25 in unserem Text: Ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie der Messias die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Er ist für uns an dieses Kreuz gegangen. Er hat sein Blut für uns vergossen. Sein Leben ist in Form des Blutes auf diese Erde getropft. Und wir würden alle nicht hier sitzen, wenn er das nicht für uns getan hätte. In Offenbarung 7, Vers 14, da ist von Menschen die Rede und die Bildsprache, die in Offenbarung verwendet wird, drückt im Grunde genommen das aus und deswegen bleibe ich auch in dem Bild dieses Bades. Dort wird über diese Menschen, über Gläubige, genau das ausgedrückt, was sie erlebt haben. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Sie haben sich gebadet in diesem Blut des Lammes und sind dadurch rein und weiß hervorgegangen. Dieses Bad wird auch versinnbildlicht in der Taufe. Wenn ein Mensch sich taufen lässt, im Grunde genommen, auch wenn das Wortspiel vielleicht nicht das Ideale ist, aber ist die Taufe eigentlich ein Blutbad, weil der Gläubige hineingedrängt, hineingegeben wird in das Blut, in den Tod unseres Herrn Jesus, um dort mit weißen Kleidern wieder herauszukommen. Das ist das erste Bad, von dem der Text heute hier spricht, was Jesus tut und getan hat und jedem Menschen anbietet, dieses Bad in Anspruch zu nehmen, rein zu werden, die Sünden zu vergeben zu bekommen, in die Gemeinschaft mit Gott zurückzukehren. Wir sind mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ein für allemal. Aber es ist noch ein zweites Bad, hier die Rede. Da heißt es in Vers 26, er tat das, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Und dieses zweite Bad unterscheidet sich ein wenig von dem ersten Bad. In der Elberfelder Übersetzung wird es hier deutlicher. Es ist ein andauerndes, ein sich wiederholendes Bad, reinigend als ein fortlaufender Prozess. Und dieser Prozess, den sehen wir auch ganz deutlich und praktisch dargestellt, als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung sich mit seinen Jüngern in diesem Obersaal getroffen hat und als er dann plötzlich sein Obergewand auszog, eine Schüssel nahm und anfing, den Jüngern die Füße zu waschen. Er kam zu Petrus und Petrus, wir können das gut nachvollziehen, du Sohn Gottes sollst mir die Füße waschen, nie und nimmer. Aber Jesus sagt, lass es dir geschehen, denn sonst hast du keine Gemeinschaft mit mir. Aber wenn du mich schon wäschst, dann nicht nur die Füße, dann möchte ich ganz gewaschen werden von dir. Und was antwortet ihm Jesus darauf? Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein. Es ist dieses Wasserbad im Wort, was hier in unserem Text so benannt wird. Einmal gewaschen sind wir Kinder Gottes in Zeit und Ewigkeit. Und doch, und das wissen wir alle, verunreinigen wir uns immer wieder. Die Füße, so drückt es Jesus aus, mit der wir durch diese Welt gehen, werden schmutzig. Heute würde Jesus uns wahrscheinlich eher die Augen waschen, weil wir heute mit den Augen durch diese Welt gehen, durch Fernsehen und Internet und uns mehr denn je in die Gefahr begeben, uns zu verunreinigen. Unser Leben hat Flecken und Fehler und Falten, mit denen Gott sich nie und nimmer anfreunden wird. Und ich habe mich an dieser Stelle gefragt, bin ich mir dessen wirklich noch bewusst? Bei meinem ganzen Vorwärtsdenken und Wunschdenken und manchen Träumen, die ich so habe für die Zukunft, bin ich mir bewusst, dass es Dinge gibt in meinem Leben, die es nötig haben, dass Gott sie aufräumt, dass Gott sie wäscht, Dinge, mit denen Gott sich nicht anfreundet? Oder habe ich mich nicht schon mit einigen Dingen angefreundet, arrangiert? Ich bin halt so. Sünden, die wir selbst auf uns laden, oder Sünden, die auch in uns begangen wurden. Flecken und Falten in unserem Leben. Dinge, die es uns bewusst oder unbewusst schwer machen, mit Gott auf diese Insel zu gehen. Weil wir wissen, dass alles offenbar wird. Alle Unzulänglichkeit, alle Hinfälligkeit, alle Schwachheit. All das, was wir seit Jahren vielleicht sogar wissen und im Grunde genommen immer noch mit uns mitschleppen. Und darum, sagt Jesus, brauchen wir dieses Bad. Ein Bad der Reinigung, der Heilung und der Wiederherstellung. Er öffnet uns die Augen für uns selbst, zeigt uns, wo wir stehen und wer wir sind. Er zeigt uns unseren blinden Fleck, unseren toten Winkel. Ein Bad, das wir Zeit unseres Lebens immer wieder brauchen werden. Ein Wasserbad im Wort, heißt es hier. Es ist das heilmachende, lebensspendende, kraftvolle Wort Gottes. Niedergeschrieben in der Bibel, vertont in vielen Liedern, ausgelegt und einander zugesprochen von vielen Brüdern und Schwestern. Und jetzt frage ich euch, wie ich mich frage, wie oft nehme ich dieses Bad in Anspruch? Ein Bad, das den Sinn hat, mich reinzumachen, das mich aber auch gleichzeitig darauf aufmerksam macht, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die mich hindern, diese süße Gemeinschaft mit meinem Vater zu genießen. Wie viel Zeit nehme ich mir, der ich es so nötig habe, das Wort Gottes mich reinigen zu lassen, mich heiligen zu lassen? Vor einigen Jahren habe ich einen Bescheid von der Rentenkasse bekommen, war ein Brief, da war mein Rentenlebenslauf abgedruckt. Aber in diesem Rentenlebenslauf gab es einige Zeiten, die waren nicht hinterlegt. Da war ich für die Rentenkasse nicht existent. Und ihr kennt das alle, es ist schon relativ wichtig, obwohl wir im Grunde genommen alle nicht wissen, ob wir sie überhaupt noch kriegen, aber für die Rente ist es wichtig, diese Zeiten aufzufüllen. Wie wird mein Leben aussehen? Wie sieht mein Leben jetzt aus, wenn Gott es mit diesen Augen anschaut? Wie viele Fehlzeiten gibt es in meinem Leben, wo ich für Gott nicht existent bin? Weil ich an Dingen festhalte, die mir zu viel wert zu sein scheinen. Wo ich nicht die Kraft habe oder sie mir auch geben lassen möchte, Dinge vors Kreuz zu bringen. Sie zu lassen, sie zu hassen. Manchmal denken wir vielleicht, okay, Gott ist ja kein Erbsenzähler. Vielleicht nimmt das ja nicht so genau, auch die Zeit, die mir zur Verfügung steht. Ein Gott, der aus der Ewigkeit kommt, wird es ihn interessieren, wie viele Minuten des Tages oder wie ich mit den Minuten meines Tages umgehe? Aber auch da muss ich nur in mein Leben schauen, um zu sehen, wie aus Minuten Stunden werden, wie aus Stunden Tage werden, wie aus Tage Wochen werden. Und ich kenne Menschen, leider Kinder Gottes, wo aus Wochen Monate und Jahre geworden sind. Fehlzeiten. Nicht vorhanden, nicht existent für Gott. Gott freut sich über uns, Gott sehnt sich nach uns. Und dieser Text möchte uns Mut machen, er möchte uns herausfordern, uns dieser Gemeinschaft mit ihm neu zu stellen, bewusst zu werden, mit welcher sehnsüchtigen Liebe Gott uns liebt. Und wie sehr er sich auch selbst darauf freut, eines Tages diese Gemeinschaft in Vollendung und Vollkommenheit mit uns zu erleben. Lass uns den Mut haben, diesen Gott zu suchen, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen, ausräumen zu lassen, uns abwaschen zu lassen von dem, was ihn hindert, um ein Leben zu bekommen, was durch nichts zu ersetzen ist. Amen.